Die heilige Jeanne d'Arc ist auch bekannt als Johanna von Orléans, die eine Kämpferin war. Diese große heilige Jeanne d'Arc bewies im Mittelalter so viel Mut, dass sie noch heute als Heldin eines ganzen Landes gilt. Wie sie die Welt veränderte, das erfahren wir heute von Professor Dr. Marius Reiser. Eingangs möchte ich Professor Dr. Marius Reiser vorstellen. Er ist in Gammertingen aufgewachsen und machte 1973 in Sigmaringen das Abitur. Danach studierte er in Tübingen und Paris katholische Theologie, Sinologie und klassische Philologie. Vor Antritt seiner Professur an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz arbeitete Professor Reiser als Seelsorger in einer Reutlinger Pfarrgemeinde und einem Krankenhaus. Und nun möchte ich Professor Dr. Reiser bei Radio Gloria ganz herzlich begrüßen und wir freuen uns sehr auf das Referat der großen Heiligen im Mittelalter, die heilige Jeanne d'Arc von Ihnen, Herr Professor Dr. Reiser.
Ich habe den Titel so gewählt, die heilige Jeanne d'Arc. O einzigartige Jungfrau, allen Ruhmes, allen Lobes würdig, ja würdig göttlicher Ehren, du Zierde des Königreichs, du Licht des Reichs der Lilie, du Leuchte nicht allein der Franzosen, sondern aller Christen. Diese Hymne lesen wir in einem lateinisch verfassten Brief, geschrieben von einem reichen Bürger aus Bayeux namens Alain Chartier, einem gelehrten Dichter, zugleich Notar und Sekretär des französischen Königs. Der Brief entstand im August 1429, auf dem Höhepunkt des Siegeszugs dieser Virgo Singularis. Das unschöne Ende dieser Zierde des Königreichs und Leuchte aller Christen erlebte der Autor dieser Lobeshymne nicht mehr, da er nicht lange vor ihrer Gefangennahme starb. Eine Virgo Singularis ist sie freilich bis heute geblieben. Denn ein frommes Bauernmädchen, das Kriegsgeschichte macht und die Politik eines großen Königreichs bestimmt, weil sie, wie sie behauptet, von Gott zu eben diesem Zweck gesandt sei, ein Mädchen, das 1429 mit 17 Jahren die politische Bühne betritt, 2 Jahre später nach einem Inquisitionsprozess als Hexe und Ketzerin verbrannt wird, 25 Jahre darauf rehabilitiert und 1920 heilig gesprochen wird, das ist wahrhaftig eine einzigartige Geschichte. Selbst mit den göttlichen Ehren lag Alain Chartier ja nicht ganz daneben. Doch gerade dafür war das unschöne Ende der Virgo Singularis sozusagen unumgänglich. Schauen wir uns ihre Geschichte ein wenig näher an. Wir können nur weniges herausgreifen. Denn dieses Bauernmädchen ist auch darin einzigartig, dass wir über sie von allen Frauen des Mittelalters die meisten zeitgenössischen Quellen und Zeugnisse besitzen. Also erstens die Anfänge. Im 14. und 15. Jahrhundert wurde auf französischem Boden ein blutiger, verheerender Krieg ausgetragen. Man nennt ihn gewöhnlich den Hundertjährigen Krieg. 1428 hatten die mit den Burgundern verbündeten Engländer große Teile Frankreichs erobert und planten jetzt die Überschreitung der Loire, um in den Süden zu gelangen. Zu diesem Zweck belagerten sie seit dem Oktober dieses Jahres Orléans, eine Stadt damals mit etwa 30.000 Einwohnern. Sie eroberten die Festung Les Tourelles am Brückenkopf jenseits der Loire, bauten noch 12 weitere Bollwerke und beschossen von hier aus die Stadt. Die große Wende im Kriegsgeschehen brachte die gänzlich unerwartete Erscheinung eines kriegerischen Bauernmädchens. Dieses Mädchen namens Jeanne, auf Deutsch Johanna, stammte aus Doremy, einem kleinen Dorf an der Grenze zu Lothringen. Sie war im Dorf allgemein beliebt und fiel nur durch ihre besondere Frömmigkeit auf und den Übereifer, mit dem sie betete, beichtete und die Kirche besuchte. Dass sie mit 13 Jahren eine Erscheinung des Erzengels Michael hatte und in der Folge häufigen Besuch von den beiden heiligen Frauen Katharina und Margareta, die ihr einen klaren Auftrag erteilten, das wusste niemand im Dorf, auch ihre Eltern nicht. Sie erzählte es nicht einmal ihrem Beichtvater. Mit 17 Jahren tauchte dieses Mädchen um die Pfingstzeit des Jahres 1428 in Begleitung ihres Vetters Durand Laxart in der Bezirkshauptstadt Vaucouleurs auf. Dort wollte sie den Stadtkommandanten Robert de Baudricourt sprechen, mit der Begründung, sie sei von Gott gesandt, um das Königreich zu retten. Zu diesem Zweck wollte sie mit einer Begleitmannschaft zum König nach Chinon geschickt werden. Baudricourt empfahl dem Vetter, dem Mädchen ein paar Ohrfeigen zu geben und sie wieder nach Hause zu bringen. Anfang Januar des nächsten Jahres tauchte das Mädchen jedoch wieder in Begleitung ihres Vetters in Vaucouleurs auf, mit demselben Begehren. Sie hatte ihren Eltern wohlweislich nichts von ihrem Vorhaben gesagt. Baudricourt wies sie wieder ab. Diesmal kehrte sie jedoch nicht mehr nach Hause zurück. Sie sollte niemals mehr dahin zurückkehren, sondern wartete 3 Wochen lang auf einen Empfang. Inzwischen wusste die ganze Stadt, was sie wollte, und dass sie sich für jene Jungfrau hielt, die nach einer bekannten Weissagung aus Lothringen kommen sollte, um Frankreich zu retten. Sie konnte die Leute fragen: Habt ihr nie die Weissagung gehört, dass Frankreich durch eine Frau zugrunde gerichtet wird? Gemeint ist die Mutter des französischen Königs, die sich der englisch-burgundischen Seite angeschlossen hatte, und durch eine Jungfrau aus Lothringen wiederhergestellt werden soll. Deshalb, wegen dieser Weissagung, nannte sie sich auch programmatisch La Pucelle, das heißt das Mädchen, die Jungfrau. Allein unter dieser Bezeichnung kannten sie ihre Zeitgenossen. Der heute übliche Beiname D'Arc, Jeanne d'Arc, war ein Beiname ihres Vaters. Ihre natürliche, verständige Art überzeugte die Leute und sogar 2 Edelleute aus der Umgebung des Stadtkommandanten. Von Anfang an tritt sie souverän und siegessicher auf und zugleich bescheiden. Sie weiß genau, was sie will und für ihren Auftrag benötigt. Und sie kann sich im Dienst dieses Auftrags auch in Szene setzen. Da die Kriegslage an der Grenze und in Orléans fast hoffnungslos geworden war und Baudricourt inzwischen auch mit dem Hof in Chinon korrespondiert hatte, beschloss er, das Wagnis einzugehen. Die Jungfrau, die künftig überwiegend in Männergesellschaft leben sollte, bat um Männerkleidung und eine Männerfrisur, bei der die Haare über den Ohren rund abgeschnitten wurden. Das und alles Nötige sonst besorgten ihr die Einwohner der Stadt. Ihr Vetter kaufte ihr ein Pferd. Baudricourt gab ihr ein Empfehlungsschreiben mit, dazu ein Schwert und 6 Mann zur Begleitung. Eine bescheidene Eskorte für eine Gottgesandte. Darunter waren die beiden Edelleute seiner Entourage und ein königlicher Bote. Im Winter, durch teilweise englisch kontrolliertes Gebiet, Hagen Chinon, wo der noch ungekrönte französische König residierte. Man schrieb das Jahr 1429. Es sollte das Jahr der Wunder werden, wie man später sagte. Genau genommen waren es nur 6 Monate. Zweitens, Chinon, Poitiers, Orléans und Reims, Virgo Potens. Chinon erreichte der Trupp am 23. Februar. Der König zögerte, die angebliche Gottgesandte zu empfangen, aber das Empfehlungsschreiben Baudricourts und eine gewisse Neugier überwogen. In einem persönlichen Gespräch muss sie dem Dauphin, König nannte Johanna erst nach der Krönung und Salbung diesen Dauphin. Ein Geheimnis muss sie ihm mitgeteilt haben, das außer Gott nur er wissen konnte. Diese Erfahrung beeindruckte ihn sehr. Um jedoch sicher zu gehen, zog er Erkundigungen über sie ein und ließ sie durch Hofdamen auf ihre Jungfräulichkeit untersuchen. Die Jungfräulichkeit schloss nach damaligem Glauben ein Teufelsbündnis aus. Schließlich schickte er sie noch nach Poitiers, seiner Kulturhauptstadt, nach dem Verlust von Paris. Dort wurde sie volle 3 Wochen lang durch eine Kommission von hohen Würdenträgern und Hochschulprofessoren der Theologie auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft. Darüber schreibt der eingangs zitierte Alain Chartier: Ein wahrhaft herrliches Schauspiel. Eine Frau führt einen Disput mit Männern, eine Ungelehrte mit Gelehrten, sie ganz allein mit vielen, die Allerniedrigste über die höchsten Fragen. Aus diesem Disput ist ein viel zitierter Wortwechsel überliefert. Ein Magister fragte: Wenn Gott das französische Volk aus seiner Not retten will, wozu braucht er da Soldaten? Sie antwortete: Bei Gott, die Soldaten werden kämpfen und Gott wird den Sieg verleihen. Mit dieser Antwort war der Magister zufrieden. Johanna sagte den Herrschaften 4 Ereignisse voraus: Die Entsetzung von Orléans, die Salbung des Dauphin in Reims, die Rückeroberung von Paris und die Rückkehr des gefangenen Herzogs von Orléans aus England. Alle diese Voraussagen trafen ein, die 2 letzten allerdings erst nach dem Tod der Prophetin. Die Prüfungskommission fand in ihrem Abschlussbericht nur Gutes an ihr: Demut, Jungfräulichkeit, Frömmigkeit, Ehrbarkeit, Einfachheit. Man empfahl dem König angesichts der desolaten Lage und der Tatsache, dass man nichts Böses an ihr gefunden habe, das Mädchen, wie sie es wünschte, mit Soldaten nach Orléans zu schicken, auch wenn ihre Versprechungen möglicherweise nur menschliche Erfindungen seien. Die Jungfrau berief sich auf einen himmlischen Ratgeber. Sie sprach von Stimmen und Erscheinungen des Erzengels Michael, vor allem aber der heiligen Katharina, der von Alexandrien, und der heiligen Margareta. In Poitiers beschloss man jedoch einvernehmlich, in der Öffentlichkeit von diesen Erscheinungen und Stimmen zu schweigen. Man begnügte sich damit, dass sie von Gott gesandt war. Ein Beglaubigungszeichen für die Gottgesandtheit, also ein Wunder, müsse man allerdings verlangen. Als dieses Zeichen versprach die Jungfrau den Entsatz von Orléans. Daraufhin erhielt sie ein Streitross, ein Schwert und eine eigens angefertigte Rüstung. Als Kommandantin, Kapitän, mit einem entsprechenden Sold samt Finanzverwalter für ihren Hausstand, wurde sie zur Anführerin einer kleinen Kampftruppe von etwa 30 Mann samt 2 Pagen. Zu dieser Kampftruppe gehörte der Ritter Jean Dolo, den der König eigens zum treuen Hüter der Jungfrau bestellt hatte. Sodann die 2 Edelleute aus Vaucouleurs, aber auch 2 ältere Brüder Johannas, die also unter dem Kommando der kleinen Schwester kämpften. Sie hatte auch einen eigenen Kaplan, der am Ende wie Jean Dolo zusammen mit ihr in Gefangenschaft geriet. Nach ihren Angaben wurde eine Standarte bemalt. Sie zeigte auf weißer Seide Christus als Richter über den Wolken zwischen 2 Engeln mit Lilien, dem Symbol des Königshauses, dazu den Schriftzug Jesus Maria. Auf der Rückseite war die Verkündigung an Maria dargestellt. Dieses Banner war, wie sich zeigen sollte, ihre wirksamste Waffe. Sie trug es meistens selbst, schon um nicht in Versuchung zu kommen, ihr Schwert zu gebrauchen. Nach eigener Aussage im Prozess hat sie nie einen Menschen getötet. Noch bevor sie nach Orléans aufbrach und irgendetwas vollbracht hatte, außer dass sie alle Besucher für sich einnahm, diktierte sie ganz aus eigener Initiative ein herausforderndes Sendschreiben an den Herzog von Bedford. Das war der Regent für den minderjährigen englischen König und an die hohen Militärs der Engländer. Solche Briefe gehörten zum damaligen Propagandakrieg. Von Seiten einer unbekannten Jungfrau jedoch musste so etwas als pure Anmaßung erscheinen. In diesem Brief verlangte sie die Schlüssel aller guten Städte, die sie besetzt hielten. Denn sie sei von Gott, dem König des Himmels, hierher gesandt, um euch Mann für Mann aus Frankreich hinauszuschlagen. Freilich sei sie gern bereit, Frieden zu schließen und Gnade walten zu lassen, wenn man sich ihr füge. Andernfalls werde sich in Frankreich ein Kriegsgeschrei erheben, wie man es hier seit 1000 Jahren nicht gehört habe. Karl sei der einzige Erbe der französischen Krone, wie ihm die Jungfrau von Gott offenbart habe, und er werde im Triumph in Paris einziehen, geschrieben am Dienstag der Heiligen Woche. Mit diesem Brief schickte sie ihre Herolde zu den Engländern vor Orléans. Der Hof, der königliche Hof in Chinon, verbreitete sofort Abschriften in ganz Europa. Das war äußerst riskant angesichts der starken Worte dieses Mädchens. Mit der Möglichkeit eines Fiaskos und einer ungeheuren Blamage musste man immerhin rechnen. Doch der Hof setzte alles auf eine Karte. Am Abend des 29. April erreichte die Jungfrau zusammen mit einem ansehnlichen Heer und Proviant Orléans und zog in voller Rüstung auf einem weißen Streitross unter dem Jubel des Volkes durch das einzige noch offene Tor in die Stadt ein, mit dem Stadtkommandanten zu ihrer Linken, gefolgt von 200 Lanzen. 8 Tage darauf, am 8. Mai, nach dramatischen Kämpfen, hoben die Engländer die Belagerung auf und zogen ab. Für alle Beteiligten war es ersichtlich, dass der entscheidende Faktor in den Kämpfen das Charisma der Jungfrau war. Sie feuerte ihre Soldaten an und nicht nur die ihrer kleinen Truppe und war mit ihrem Banner immer in vorderster Front zu sehen. Sie legte eigenhändig die Sturmleiter an und stieg als Erste hinauf. Angst hat sie nie gekannt. Ein Zeuge dafür ist sogar der Herzog von Bedford. In einem Brief an seinen König macht er für die Niederlage die abergläubische Angst der englischen Soldaten vor dieser Hexe und Teufelsdienerin verantwortlich. Immer wieder setzte Johanna ihren Kopf, oder sagen wir genauer, die Ratschläge ihrer Stimmen gegen die vernünftigen Pläne der hohen Militärs durch. Der bemerkenswerteste Fall ist die Eroberung der starken Festung Les Tourelles am letzten Kampftag. Man stürmte vom Morgen bis zum Abend, ohne Erfolg. Die Engländer, die keinen anderen Rückzugsort mehr hatten, kämpften verzweifelt, trotz ihrer Angst vor der vermeintlichen Hexe. Die Feldherren wollten zum Rückzug blasen lassen. Da bat die Jungfrau den Stadtkommandanten um einen kleinen Aufschub, schwang sich auf ihr Pferd und ritt in einen nahegelegenen Weinberg. Dort verbrachte sie eine halbe Viertelstunde, wie sich der Stadtkommandant später ausdrückte, im Gebet. Darauf kam sie zurück, ergriff ihre Fahne und ließ zum Angriff blasen. Die Soldaten folgten ihr. Und diesem letzten Angriff hielten die Engländer nicht mehr stand. Ihr Kommandant stürzte bei der Flucht über die Brücke mit vielen anderen in die Loire und ertrank. In der halben Viertelstunde hatte Johanna ihre Stimmen gerufen und um Rat gebeten. Das war alles. Bis heute wird der 8. Mai in Orléans mit einem feierlichen Gottesdienst und einem großen Umzug als Volksfest gefeiert. Dazu wird alljährlich eine neue Jeanne d'Arc bestimmt, eine Rolle, die avec foi et honneur zu übernehmen ist. Der Ruhm der Jungfrau und ihrer unerhörten Kriegstaten verbreitete sich schnell in ganz Europa. Von überall her kamen private Heerführer mit Truppen, um sich, und sei es ohne Sold, dem sieggewohnten Heer der Jungfrau anzuschließen. Die Städte an der Loire wurden nacheinander zurückerobert und die Heldin brachte einen wenig motivierten König und seine militärischen Berater dazu, tatsächlich nach Reims zu ziehen zur Salbung. Man muss bedenken, dass Reims und die Städte unterwegs in englischer oder burgundischer Hand waren. Reims ging erst im letzten Augenblick zum König über. Bei seiner Salbung und Krönung am 17. Juli sah man die Jungfrau mit ihrer Standarte ständig neben dem König und auch am Hochaltar stehen, gegen alle liturgischen Regeln. Auch Leute aus ihrem Dorf waren anwesend, vor allem ihr Vater und ihr Vetter Laxar, der sie erst ein halbes Jahr vorher als unbekanntes Bauernmädchen auf den Weg gebracht hatte. Mit Orléans und Reims hatte sich das Blatt im Hundertjährigen Krieg endgültig zugunsten des französischen Königs gewendet. Johanna wollte anschließend weiterkämpfen, um die Engländer programmgemäß Mann für Mann aus Frankreich hinauszuschlagen. Aber diese Krönung ihres Werkes sollte sie nicht mehr erleben. Es ging immer weniger nach ihrem Kopf. Und vielleicht war es besser so. Mitte August zog das königliche Heer durch zwei kleine Städtchen, dessen Einwohner den König mit freudigen Noël, Noël rufen begrüßte. Das beeindruckte die Jungfrau, die zwischen dem Erzbischof von Reims und dem Stadtkommandanten von Orléans dahinritt. Und tief bewegt äußerte sie, unter diesen guten Leuten hier wolle sie begraben werden. Darauf wendet sich der Erzbischof an sie und fragt, ob sie eine Todesahnung habe. Sie wisse weder Ort noch Stunde, meint sie darauf und fügt überraschend hinzu, möchte es doch Gott meinem Schöpfer gefallen, dass ich jetzt die Waffen niederlegen und nach Hause gehen könnte, um Vater und Mutter die Schafe hüten zu helfen, mit meiner Schwester und den Brüdern, die sich sehr freuen würden, mich zu sehen. Doch es gefiel Gott anders. Der Sturm auf Paris, von ihr gegen alle gute Sitte am 8. September, am Feiertag Mariä Geburt, unternommen, wurde ein Fehlschlag. Der König befahl den Abbruch der Belagerung.
Jeanne, Seigneur, et ton œuvre splendide, un cœur de feu et d'âme de guerrier, tu le donnas à la Vierge divine, que tu voulais couronner de laurier. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France,
In der Musikpause haben wir ein heiliges Jeanne d'Arc-Lied in Französisch gesungen gehört. Und wie wir gehört haben von Professor Dr. Marius Reiser, feiert Orléans jeweils am 8. Mai die heilige Jeanne d'Arc. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken, Ausführungen von Professor Dr. Marius Reiser.
An dieser Stelle möchte ich drei zeitgenössische theologische Gutachten über die Jungfrau vorstellen, die ganz auf Nachrichten aus zweiter Hand beruhen und dazu das Zeugnis einer Dame, die sie aus nächster Nähe kennengelernt hat. Diese Zeugnisse können uns ein zeitgenössisches Charakterbild der Jungfrau näher bringen. Drittens, Virgo Simplissima. Das erste dieser Gutachten stammt von dem bedeutendsten Gelehrten und Theologen des Spätmittelalters, Jean Gersau, dem ehemaligen Kanzler der Universität Paris, über das Werk der Jungfrau und ihre Glaubwürdigkeit. Es ist datiert vom 14. Mai 1429, also kaum eine Woche nach der Befreiung von Orléans. Als geschichtliche Vorbilder für diese Jungfrau verweist Gersau wie viele andere Zeitgenossen auf Deborah und Judith aus dem Alten Testament, aber auch auf Judas den Makkabäer und die heilige Katharina, ohne zu wissen, dass diese Heilige der Jungfrau fast täglich erschien. Was ihre Männerkleidung angeht, erklärt Jean Gersau, die Bestimmungen des Alten Testaments darüber seien durch den neuen Bund überholt. Es sei offenkundig der Wille des himmlischen Königs gewesen, dass die starken Waffen der Bosheit durch die Hand einer Jungfrau zu Schanden gemacht werden. Gersau schließt seine Ausführungen mit dem Satz «A domino factum est istut» – «Vom Herrn ist das geschehen» – ein Zitat aus Psalm 118. Und seine Adressaten kannten auch die Fortsetzung des Zitats. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Ebenfalls vom Mai 1429 datiert ein Gutachten über die Jungfrau, um das der gelehrte Bischof von Embrun, Jacques Gelu, vom Hof gebeten wurde. Er nennt Johanna ein jugendliches Mädchen, von dem die einen sagen, sie sei von Gott gesandt, die anderen, sie sei vom Teufel getäuscht und sein Werkzeug. Beide Interpretationen hielten sich durch, die eine natürlich eher im französischen, die andere eher im englisch-burgundischen Lager. Welche der beiden ist nun vorzuziehen? Der Bischof weist zunächst auf die desolate politische Lage hin, die nur noch Hoffnung auf Gott übrig lasse. Und warum soll Gott nicht durch das weibliche Geschlecht, ja durch ein ungebildetes Mädchen vom Land, dem frommen König zu Hilfe kommen? Gott habe offenkundig wieder einmal das Niedrige erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, wie Paulus in 1 Korinther 1,27 schreibt. Nur wenige Wochen später entstand ein weiteres Gutachten. Dieses stammt nicht aus Frankreich, sondern aus Deutschland, auch wenn es von einem Holländer namens Heinrich von Gorkum verfasst ist. Er hatte in Paris, Köln und Rostock studiert. Damals war er Theologieprofessor in Köln und Pfarrer an Klein St. Martin. Sein Gutachten beginnt er mit einem bemerkenswerten Porträt der umstrittenen Jungfrau. Er schreibt: Zum Sohn des französischen Königs, gemeint ist eben Karl VII., kam eine Jugendliche, die Tochter eines Hirten, die, wie man sagt, auch selbst die Herde gehütet hat. Sie behauptete, sie sei von Gott gesandt, um das Königreich wieder unter seine Obrigkeit zu bringen. Damit diese Behauptung nicht ganz leichtfertig erscheint, bedient sie sich übernatürlicher Zeichen, indem sie etwa Herzensgeheimnisse offenbart und unvorhersehbare Ereignisse vorhersagt. Man sagt weiter, dass sie ihr Haar kurz geschoren trägt nach Art eines Mannes und in den Krieg ziehen will. mit Kleidern und Waffen von Männern angetan, besteigt sie ein Pferd, und solange sie mit einer Standarte in der Hand auf dem Pferd sitzt, zeigt sie eine erstaunliche Energie und ordnet das Heer wie ein erfahrener Heerführer. Sie macht ihre Leute kampflustig und ihre Gegner ängstlich, wie von ihren Kräften verlassen. Sobald sie aber vom Pferd herabsteigt, nimmt sie wieder ihre gewohnte Art an und wird ganz schlicht und natürlich, simplissima, unerfahren in weltlichen Geschäften wie ein unschuldiges Lamm. Man sagt auch, dass sie keusch, mäßig und genügsam lebt, ganz Gott ergeben, und dass sie alle, die sich ihr unterstellen wollen, am Morden, Rauben und sonstigen Gewalttaten hindert. Diese und ähnliche Dinge führen dazu, dass sich große und kleine Städte und Kastelle dem Königssohn unterwerfen und Treue versprechen. Dieses kleine Porträt beweist, wie gut man auch im Ausland informiert sein konnte, trotz aller Legenden, mit denen die Jungfrau von Anfang an umrankt wurde. Nur eine Legende erweist sich bis heute als unausrottbar. Die Legende vom Hirtenmädchen. Jeanette hat zwar gelegentlich auch einmal Schafe gehütet oder beim Pflügen geholfen, aber meistens half sie ihrer Mutter im Haus. Als man sie später in Rouen beim Prozess fragte, was sie gelernt habe, antwortet sie: Spinnen und Nähen, darin nehme ich es mit jeder Frau in Rouen auf. Sieht man also von dieser Kleinigkeit ab, stimmt an dem Porträt des Kölner Theologieprofessors alles. Ähnlich wie Heinrich von Gorkum charakterisiert die Jungfrau auch Marguerite Latourould. Das war die Witwe des Finanzchefs am Hof von Karl dem VII. Bei ihr in Bourges wohnte Johanna im Herbst 1429 drei Wochen lang. Diese hohe Dame gibt im Revisionsprozess an, sie habe mit Jeanne im selben Bett geschlafen und mit ihr zusammen auch das Bad und die Sauna besucht. Die Sauna. Und öfters, als sie gewohnt war, auch die Kirche. Ja, Jeanne habe sie mit ihren Bitten sogar mehrmals dazu gebracht, sie in die Frühmesse zu begleiten. Sie habe nichts irgendwie Böses an ihr finden können. Sie sei tota innocentia gewesen, die Unschuld selber. Und multum simplex, ganz natürlich, und habe von nichts etwas verstanden, außer vom Krieg. Dass sie sonst von nichts etwas verstanden habe, ist, wie wir schon gesehen haben, nicht ganz richtig. Aber Spinnen und Nähen hatte die hohe Dame nicht nötig. Davon hat sie wohl nichts verstanden. Die Jungfrau aber war bereit, sich auf diesem Feld mit jeder Frau zu messen. Das Kriegswesen hat sie nur ihrer Sendung wegen gelernt. Noch etwas hat die Dame beobachtet. Die Kriegerin sei sehr freigebig gewesen und habe mit Vorliebe Arme und Notleidende unterstützt. Dass sie die Armen nach Vermögen unterstützt habe, erwähnt sie selbst beiläufig im Prozess. Ihre Gastgeberin fragte sie aber offenbar nach, warum sie das tue, und da habe sie geantwortet, sie sei zum Trost der Armen und Notleidenden gesandt. Das gehörte also zu ihrer Sendung. Die einzige Gunst, die sie von ihrem König erbat, war die Steuerbefreiung ihres Heimatdorfes und des Nachbarortes. Und diese Steuerfreiheit bestand bis zur Französischen Revolution 1789. Viertens, Virgo Prudentissima. Im Frühjahr 1430 war die Jungfrau mit einer eigenen Truppe von etwa 400 oder 500 Mann an verschiedenen Brennpunkten im Einsatz, mit Erfolgen und Misserfolgen. So kam sie mit ihren Leuten auch der von Burgundern belagerten Stadt Compiègne nördlich von Paris zur Hilfe. Sie gelangte in einem gewagten Coup vor Sonnenaufgang in die Stadt und unternahm noch am Nachmittag einen Ausfall. Es war der 25. Mai. Dabei wurde sie an ihrem Mantel vom Pferd gerissen und musste sich gefangen geben. In Paris, das von den Burgundern gehalten wurde, sang man in Notre-Dame ein Te Deum. Die Engländer kauften sie dem Herzog von Burgund für 10.000 Goldstücke ab. Diese Summe bezahlte man damals für vornehme Gefangene. Die Universität Paris verlangte schon am Tag nach der Gefangennahme die Auslieferung der Häresieverdächtigen für einen Inquisitionsprozess. Die Engländer waren einverstanden, allerdings mit einem Vorbehalt. Falls sie wider Erwarten freigesprochen würde, müsse sie sofort zurücküberstellt werden. Die Hexe, die ihnen solche Angst gemacht und solche Verluste beigebracht hatte, sollte auf jeden Fall sterben, am besten natürlich aufgrund eines kirchlichen Urteils. Denn damit war auch ihr König desavouiert. So stand auch das Prozessziel fest. Die Leitung des Prozesses riss der Bischof von Beauvais, Pierre Cochot, ein Mitarbeiter und Berater der englischen Krone, regelrecht an sich. Er war entschlossen, das gewünschte Ziel zu erreichen, natürlich durch einen nach außen hin möglichst korrekten Prozess. Er wurde nach langen Vorbereitungen im Januar 1431 eröffnet. Die erste öffentliche Sitzung mit 43 Beisitzern fand am 21. Februar statt. Das Verfahren zog sich dann noch über 3 Monate hin. Das hatte einen einfachen Grund. Die Richter mussten das Vergehen für ein Todesurteil erst noch finden. Das Verfahren wurde nämlich ohne eine klare Anklage und ohne alle Zeugen eröffnet. Die Angeklagte hätte auf alle Fragen schweigen können, aber das wusste sie nicht. Johanna wurde noch einmal auf ihre Jungfräulichkeit untersucht. Das Ergebnis der Untersuchung fand allerdings keine Erwähnung im Protokoll, da es nicht anders ausfiel als damals in Poitiers. Hier stand nun das einfache, schlichte Kind vor den hochgelehrten Theologieprofessoren und Kanonisten. Und es bestätigte sich, was Jesus über diese beiden Menschenarten gesagt hat, als er seinen himmlischen Vater dafür pries, dass er den Klugen und Weisen das Eigentliche verborgen, den Einfältigen aber offenbart habe. Die Akten des Prozesses, mit denen sich die Richter selbst widerlegen, sind überliefert. Hier spricht die Jungfrau ganz authentisch zu uns. Dabei zeigt sie Mutterwitz und eine natürliche Klugheit, die ihre Richter manchmal geradezu sprachlos machte. Mit knappen Formulierungen trifft sie den Nagel auf den Kopf. Sie hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis und kann immer wieder sagen, diese Frage habe ich schon beantwortet, schaut im Protokoll nach. Ihre Stimmen rieten ihr immer wieder, den Richtern unerschrocken zu antworten. Und diese Unerschrockenheit behielt sie bei bis zum Schluss. Auf die Frage, warum sie so oft beichte, antwortet sie trocken, man kann sein Gewissen nie genug reinigen. Mehrfach warnte die Angeklagte den vorsitzenden Richter und sein Gremium vor einem ungerechten Urteil, das sie vor Gottes Richterstuhl zu verantworten haben würden. Im Prozess warf man der Angeklagten auch vor, dass sie ihre Eltern ohne ihr Wissen und ihre Einwilligung verlassen hätte. Man müsse doch Vater und Mutter ehren. Johanna erklärt darauf, in allem Übrigen sei sie ja gehorsam gewesen, nur in dieser Sache nicht. Man hielt ihr entgegen, ob das etwa keine Sünde sei, den Eltern so davonzulaufen. Da Gott es befohlen hatte, musste es geschehen. Und ich wäre gegangen, auch wenn ich 100 Väter und 100 Mütter gehabt hätte und eine Königstochter gewesen wäre. Im Übrigen habe sie ihnen später geschrieben und ihre Verzeihung erhalten. Am Nachmittag dieses Verhandlungstages, es war der 12. März, kamen die Richter noch einmal auf dieses Thema zurück und fragten, wie das mit den Träumen ihres Vaters gewesen sei. Die Richter zeigen sich immer wieder bestens informiert. Darauf erzählt die Angeklagte freimütig. Als sie ungefähr 15 Jahre alt war, also etwa 2 Jahre nachdem ihre Stimmen eingesetzt hatten, hätte ihr Vater öfter einen Albtraum gehabt. Seine Tochter ziehe mit Soldaten davon. Deshalb sei sie streng beaufsichtigt worden. Der Vater fürchtete natürlich, dass sie sich zu einer Soldatendirne hergebe. Er habe daraufhin zu ihren Brüdern gesagt, wenn sie das tun will, müsst ihr sie ertränken, sonst tue ich es selbst. Das habe ihr ihre Mutter erzählt. Als sie dann fortgegangen sei nach Vaucouleurs, hätten die Eltern fast den Verstand verloren. Nachdem Johanna bereits in der 2. öffentlichen Sitzung ihre Offenbarungen von sich aus erwähnt hatte, bissen sich die Richter an diesem Thema fest, um damit die Hexe und Ketzerin zu überführen. Man bombardierte sie mit Fragen zu ihren Erscheinungen und Stimmen. Vor dem Prozess wussten nur wenige Eingeweihte Näheres darüber. So wird sie gefragt, ob die Stimme, von der sie Rat erbitte, auch ein Gesicht und Augen habe. Sie verweigert zunächst die Aussage und zitiert ein Sprichwort, das unter Kindern umgehe. Mancher wird gehängt, weil er die Wahrheit sagt. Das sollte sich auch an ihrem Fall erweisen. Die Schlussphase des Prozesses, die eigentliche Gerichtsverhandlung mit der Anklage und der Urteilsverkündung, fällt in die Karwoche. Welche Symbolik! Trotz all ihrer Bitten ließ man die Angeklagte wegen ihrer Männerkleidung nicht in die Kirche. Vom Dienstag bis zum Karsamstag las man ihr die 70 Artikel der Anklage vor, die beweisen sollten, dass sie eine Hexe und Zauberin, Wahrsagerin, falsche Prophetin, böse Geister anrufend und mit ihnen im Bunde sei. Dazu kam eine lange Liste absurder Vorwürfe, vermischt mit einigen zutreffenden Aussagen. Die Angeklagte durfte zu jedem Artikel kurz Stellung nehmen. Sie tat es mit einer eindrucksvollen Präzision und Geistesgegenwart. So sagt sie etwa zum 3. Artikel, in dem ihr Glaubensabfall vorgeworfen wird: Ich leugne diesen Artikel und beteure, dass ich nach bestem Können zur Kirche gehalten habe. Mehrfach kann sie sagen: Ich verweise auf meine frühere Antwort, alles Übrige leugne ich. Das Ganze groß aufgezogene und teure Verfahren war eine politisch gelenkte Spiegelfechterei, der man ein formal korrektes Mäntelchen gab. Und selbst das Mäntelchen war fadenscheinig. Dass die verblendeten Richter von der Richtigkeit ihrer diabolischen Deutung von Johannas Stimmen überzeugt waren, jedenfalls die Mehrheit von ihnen, soll damit nicht bestritten werden. Das entschuldigt sie freilich nicht. Denn die von ihnen selbst dokumentierten Vorgänge beweisen eindeutig, dass es ihnen nicht um die Wahrheit ging, sondern allein darum, ihre vorgefasste Meinung bestätigt zu finden und das vorgegebene Ziel zu erreichen. 5. Virgo Fidelis. Die Festigkeit der schwer geprüften, misshandelten, von einer Krankheit geschwächten und völlig erschöpften Virgo Potenz wurde bei einer dramatischen und turbulenten Vorführung auf dem Friedhof von Rouen so erschüttert, dass sie einen Widerruf unterschrieb. Die Vorgänge sind nicht ganz durchsichtig. Daraufhin wurde sie statt zum Tod zu lebenslänglichem Gefängnis bei Wasser und Brot verurteilt, womit sie wohl nicht gerechnet hatte. Noch am Abend oder in der folgenden Nacht warfen ihr ihre Stimmen Verrat vor. Daraufhin nahm sie den Widerruf sofort zurück. Er sei, wie sie beim letzten Verhör darüber erklärte, nur aus Angst vor dem Feuertod erfolgt. Dass sie zu dieser Selbstüberwindung fähig war, ist meiner Ansicht nach eines der stärksten Zeichen für ihre Heiligkeit. Das Todesurteil folgte dann schnell. Am 30. Mai 1431, ziemlich genau ein Jahr nach ihrer Gefangennahme und 2 Jahre nach der Befreiung von Orléans, wurde es auf dem Marktplatz von Rouen vollstreckt. Vor der Hinrichtung ließ man sie mit ausdrücklicher Erlaubnis des Bischofs von Beauvais beichten und ihr die Kommunion reichen, die sie mit einem Strom von Tränen empfing. Anschließend fuhr man sie auf dem Henkerskarren zum Hinrichtungsort. Vor einer großen Menschenmenge, umringt von 800 bewaffneten englischen Soldaten, wurde sie mit einer Ketzermitra zum Scheiterhaufen geführt. Auf einer Tafel davor stand geschrieben: Johanna, die sich die Jungfrau nennen ließ, Lügnerin, Verderberin, Verführerin des Volkes, Wahrsagerin, Abergläubische, Gotteslästerin, Hochmütige, falschgläubig im Hinblick auf Jesus Christus, Prahlerin, Götzendienerin, Grausame, Liederliche, Anruferin von Teufeln, Apostatin, Schismatikerin und Heretikerin. Diese 16 Vorwürfe waren 16 Unterstellungen. Die Verurteilte bat alle Anwesenden um Verzeihung und verzieh ihrerseits allen, was sie ihr angetan hatten. Die anwesenden Priester bat sie, Messen für ihre Seele zu lesen. Man ließ sie etwa eine halbe Stunde lang laut jammern und beten. Sie bat noch darum, ihr bis zuletzt das Tragkreuz aus der Kirche vor Augen zu halten, was ihr letzter Beichtvater auch tat. Bevor sie erstickte, rief sie ihre Heiligen an und schrie bis zum letzten Atemzug: Jesus, Jesus! Das war ihr letztes Wort. Das umstehende Volk brach in Tränen aus. Der Notar Guillaume Manchot, der zusammen mit 2 weiteren Schreibern die Fragen und Antworten des gesamten Prozesses protokolliert hatte, gestand später, er habe in seinem Leben nie so geweint wie damals. Von dem Prozessgeld habe er sich ein Missale gekauft, er war Priester, um für sie zu beten. Selbst den Richtern auf ihrer Tribüne kamen die Tränen. Reuetränen waren es aber wohl kaum. Ihre Asche wurde in die Seine gestreut, es sollte keine Reliquien geben. Als der Sekretär des englischen Königs von der Verbrennung der Jungfrau zurückkam, so bezeugt ein Bürger von Rouen, sei er in Klagen ausgebrochen und habe erklärt: Wir sind alle verloren, denn wir haben eine Heilige verbrannt. Der mit ihrer Verbrennung beauftragte Henker suchte am Abend dieses furchtbaren Tages das Kloster der Dominikaner auf und gestand im Gespräch mit den beiden Brüdern, die Johanna bis zu ihrem Ende geistlich beigestanden waren, er fürchte verdammt zu sein, da er eine Heilige verbrannt habe. Trotz aller Mühe sei es ihm nicht gelungen, die Innereien und das Herz zu verbrennen, was er für ein echtes Wunder halte. Das kurze Leben der Jungfrau war eine Tragödie, wie sie auch ein großer Dichter nicht vollkommener hätte erfinden können. Doch ohne den tragischen Schluss würde man heute vielleicht nur noch in Orléans an sie denken. Aus christlicher Sicht ist diese Niederlage ein glorreicher Sieg, ähnlich wie es das Kreuz dessen war, den sie mit ihrem letzten Wort nannte. Erst ihre furchtbare Passion, die ein ganzes Jahr lang dauerte, ihre Treue zu ihrer Sendung und ihr frommes Sterben auf dem Scheiterhaufen bewies ihre Heiligkeit. Das Todesurteil wurde ihr jedoch durch eine der höchsten kirchlichen Autoritäten gesprochen. Und doch blieb sie nicht nur Gott, sondern auch der Kirche und ihren Sakramenten unerschütterlich treu. Sie wusste offenbar, das Göttliche und das Menschlich-Allzumenschliche an dieser Kirche wohl zu unterscheiden und begriff zweifellos, dass das Menschlich-Allzumenschliche der göttlichen Seite der Kirche nichts anhaben kann. Das muss sie ihr vertrauter Umgang mit dem Göttlichen gelehrt haben. Die Kirche sprach sie am 16. Mai 1920 heilig als zweite Nationalheilige neben der Gottesmutter. 3 Wochen darauf beschloss das französische Parlament einen Nationalfeiertag zu ihren Ehren.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Marius Reiser, für diese schönen Gedanken zur heiligen Jeanne d'Arc, ein eindrückliches Leben, das sie geführt hat, vor allem auch die Treue zu den heiligen Sakramenten und trotzdem diese Tragik in ihrem Leben als Jungfrau. Herr Professor Reiser, Sie haben sich mit dem Leben von Jeanne d'Arc auseinandergesetzt. Was würden Sie abschließend sagen, was würde heute die heilige Jeanne d'Arc uns noch sagen wollen?
Also erstens, dass auch die einfachen, schlichten Menschen sehr fromm sein können und manchmal frömmer als die hochgelehrten Theologen. Zweitens, dass es sich sehr lohnt, sich um Frömmigkeit im ganz traditionellen Sinn zu bemühen. Und drittens eben die Treue zu der eigenen Sendung. Jeder Mensch hat ja eine eigene Sendung von Gott. Er muss nur herausfinden, welche das ist. Diese Treue sollten wir immer aufbringen. Und dann kommt noch ein letztes hinzu, das ich am Schluss hervorgehoben habe. Sie wird durch die höchste katholische Instanz unterhalb vom Papst zum Tod verurteilt, als Ketzerin und Abtrünnige. Und trotzdem bleibt sie den Sakramenten der Kirche treu und bittet und bettelt bis zuletzt, dass sie die Kommunion empfangen darf. Und das ist ihr ja dann doch noch gelungen. Und hier, sie kann unterscheiden zwischen dem menschlich-allzumenschlichen, auch der Seite der Kirche, die eben stärker von Politik als vom Evangelium bestimmt ist. Und diese Unterscheidung hat sie offenbar in ihrer ganzen Einfalt treffen können. Und diese Unterscheidung müssen auch wir heute wieder treffen, besonders im Moment in Deutschland.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Marius Reiser, für Ihr Referat und für Ihr Engagement. Und Radio Gloria wünscht Ihnen weiterhin einfach reichen Gottessegen und möge auch die heilige Jeanne d'Arc eine treue Fürsprecherin für Sie und Ihre Familie in der Zukunft bei unserem Herrn Jesus Christus sein. Herzlichen Dank, Deo gratias.
Ich danke Ihnen, Frau Marti, und ich habe das sehr gern gemacht, denn diese Jungfrau ist mir ans Herz gewachsen, wie Sie wohl gemerkt haben.
Herzlichen Dank. Mir ist sie ehrlich gesagt auch ans Herz gewachsen. Und ja, nochmals Deo gratias. Das war die Sendung mit Professor Dr. Marius Reiser. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen und mögen Sie doch auch die heilige Jeanne d'Arc in Ihrem Leben für Ihre Hilfe bei unserem Herrn immer wieder anrufen wollen. Das wünscht Ihnen von Herzen Ihre Andrea Marti.